Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Heute leider ohne Christopher, dafür mit Patrick und Patti. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Ja, wir sprechen heute über den Eider-Hobbiter und wir sprechen auch gleich erstmal darüber, was das überhaupt ist. Da darf Patrick uns das als Experte erklären. Aber erstmal nochmal ein kurzer Hinweis, dass wir auch heute wieder gendern und wenn nicht, quietscht Toni einmal. Aber ihr seid da ja ExpertInnen drin, von daher mache ich mir da gar keine Gedanken heute. Wir fangen erstmal mit einer Schnellfragerunde an. Das hat sich so etabliert und funktioniert eigentlich ganz gut, um locker zu werden. Also, ich fange einfach mal an. Patti, wo wohnst du?
Ich wohne in Koblenz-Lei.
Schön. Mhm. Gefällt dir da?
Oh ja, sehr. Sehr viel Natur. Sehr dörflich, aber trotzdem nah an der Stadt. Deswegen liebe ich Lei.
Nur die Fahrradwege nicht, ne?
Nur die Fahrradwege lassen zu wünschen übrig. Aber es heißt ja, dieses Jahr wird es besser. Von daher.
Voller Hoffnung.
Ja.
Patrick, du kannst einfach danach, also wir wechseln einfach einmal ab. Danach darfst du anfangen mit der nächsten Frage und Patti darf dann nachlegen.
Ja, bei mir ist es halt das schöne Horchheim. Ist ähnlich gelegen, auch ein bisschen dörflich, auf der komplett anderen Seite. Man hat aber die schöne Aussicht auf die Innenstadt, wenn man so ein bisschen schräg guckt. Wir haben natürlich auch so Fahrradprobleme mit der Eisenbahnbrücke, die seit, glaube ich, Jahrzehnten, wenn nicht bald Jahrhunderten mal neu gebaut werden sollte, damit wir ordentlich mit einem Fahrrad durchkommen. Aber ja, vielleicht kommt dort auch mal was.
Ja, wir haben, ich mache kurz Werbung noch für nächste Woche, da laden wir tatsächlich das Thementeam Radverkehr ein, also auch das wird sehr interessant für euch.
Sehr gut, Hauptsache es geht einem Netz in jedes Stadtteil rein.
Ja. Ja, das stimmt. Was macht ihr beruflich?
Ah, jetzt fange ich an.
Ja.
Ich arbeite für die Grünen, also bin quasi schon irgendwie mit Parteiarbeit sehr verbunden, jetzt auch schon seit einigen Jahren, bin dafür Wahlkampf und Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
Willst du sagen, wo bei den Grünen, beim KV? Beim
Landesverband. Genau, so beim Landesverband in Mainz.
Da kann man aber gut mit dem Zug.
Das stimmt. Und sogar mit allen möglichen Arten, ob das jetzt ein Regionalverkehr ist oder mit dem Fernverkehr, man kommt mit allen super gut dahin. Aber es ist nichts wirklich schneller. Also sowohl der Regionalexpress als auch die ICE brauchen genauso lang. Das ist die wunderschöne Mittelrheinstrecke. Man sieht alles, man kann alles genießen. Man kommt aber nicht schnell voran.
Naja, dafür kann man länger genießen.
Das stimmt.
Hat eine schönere Aussicht, definitiv. Ja, ich bin selbstständig und habe eine eigene Firma im Lebensmittelbereich und stelle Nahrungsergänzungsmittel her für Händler.
Innen,
ja. ja, ehrenamtlich dann eben für die Grünen und für Quermittel rein.
Ja, jetzt fällt mir auch auf, ihr seid ja beide auch Vorstandsmitglied, habe ich einmal kurz ausgelassen eben, aber ihr seid bei uns ja beide mit im KV-Vorstand.
Mhm.
Neben dem Beruf, was macht ihr denn in eurer Freizeit so?
Boah, ganz viele verschiedene Dinge. Also ich bin natürlich leidenschaftliche Aktivistin und engagiere mich in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen, aber ich mache natürlich auch ganz normale Sachen gerne, kochen und wandern oder Fitness, alles Mögliche. Also da kommt einiges zusammen. Ich könnte das gar nicht so kurz zusammenfassen.
Ja, ist ja meistens so das Problem bei AktivistInnen, dass wir gar nicht so viel Freizeit haben.
Das ist tatsächlich richtig.
Aber wenn, dann sind es auch noch so zusätzliche Aktivitäten suchen, wie kann man noch andere Vereine weiter unterstützen. Also da sind wir ja auch immer ja viel unterwegs und schauen uns an, was es auch immer wieder Neues gibt von irgendwelchen Netzwerken über neue Vereine in der Stadt. Da versuchen wir auch immer wieder zu unterstützen. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit bleibt, dann tanzen.
Ja.
Oh, machst du das in der Gruppe oder privat?
Eher privat. Also für die Gruppe fehlt tatsächlich die Zeit. Da muss man sich ja viel stärker organisieren. Man muss seine festen Zeiten haben, um auch die Gruppe nicht hängen zu lassen. Und das ist leider meistens schwierig zu realisieren. Vor allem, weil wir fast jedes Jahr irgendeinen Wahlkampf haben.
Ja.
Genau, deswegen eher so für mich alleine. Mal vor dem Spiegel, mal im Club, mal gucken.
Sehr, sehr schön. Was ist denn euer Lieblingsort in Koblenz?
Also es gibt ja wirklich schwierig so diesen einen Ort. Aber wenn man schon irgendwie was rausziehen müsste, würde ich schon den Mendelssohn-Park in Horchheim holen, weil das noch einer der wenigen innenstädtischen Parks ist, die wir überhaupt noch haben. Wir haben ja leider ja die Chance verpasst, vor ein paar Jahren in Koblenz einen sehr zentralen Park zu bekommen.
Oh ja.
Also, obwohl das ja die Mehrheit der Bevölkerung ja eigentlich haben wollte damals. Aber naja, das wird man bis heute nicht verstehen, warum jetzt eine Betonwüste mit einem Millionengrab da liegen muss und kein schöner Park. Deswegen nehme ich jetzt den Mendelssohn-Park, weil da wenigstens noch einer ist.
Ja, für mich fällt das tatsächlich genauso schwer, weil ich finde, Koblenz hat echt super viel Sehenswürdigkeiten. Also es ist auch jetzt mir zum Beispiel aufgefallen, als ich meine Lebensgefährtin hier hingeholt habe, als ich ihr Koblenz zeigen wollte, da ist mir erstmal aufgefallen, wie viel hier ist. Aber ich glaube, mein Liebling sind so die Rheinanlagen oder oben das Schloss, weil da auch viel Grün noch ist wenigstens. Genau.
Das stimmt. Sehr, sehr schöne Orte. Was esst ihr denn am liebsten?
Alles, was ich selber gekocht habe, das esse ich eigentlich am liebsten.
Weil das ist, weil du nur das kochst, was du gerne magst, vermutlich. Im Rückkehrschluss.
Weil ich sehr kritisch bin bei Essen und das mir bei anderen, vor allen Dingen im Restaurant, meistens nicht so gut schmeckt. Ich mag das nicht so gern. Von daher am liebsten alles, was ich esse und natürlich indisches Essen am allerliebsten.
Ja, es gibt bei mir nicht so irgendwie so dieses eine Rezept, dieses eine Gericht, was man stellt. Hauptsache, es ist Knoblauch drin, es sind Jalapenos drin und am besten noch Cheddar. In dieser Kombination ist alles egal, was sonst noch dazu kommt.
Okay, notiert. Was ist denn eure Herzensangelegenheit?
Ja, also die meisten würden wahrscheinlich jetzt so eine pathetische Rede von Weltfrieden halten. Ist, glaube ich, auch immer gut. Es wäre auch schön, aber es ist etwas, was wir, glaube ich, hier vor Ort schwierig beeinflussen können. Und deswegen so meine Herzensangelegenheit, wirklich da Einfluss zu nehmen, in dem, wo wir noch mit eingreifen können, sprich vor Ort in Vereinen, in Netzwerken aktiv zu sein und dort Menschen zu unterstützen, quasi mit das Beste rauszuholen, was rauszuholen ist in den jeweiligen Aktivitäten.
Nein, wenn das alle machen, dann wäre die Welt auch ein ganzes Stück schöner.
Genau, definitiv, ja, das geht mir ähnlich. Also ich versuche vor allen Dingen anderen zu vermitteln und Vorbild zu sein. Mir ist es wichtig, dass die Menschen lernen wieder mehr füreinander, miteinander. Das ist irgendwie in den letzten Jahrzehnten total verloren gegangen und jeder ist sehr, sehr für sich und warum soll ich auf andere achten? Und ich finde, das existiert zu wenig in unserer Gesellschaft und ich versuche das ein bisschen vorzuleben, indem ich das besser mache und so anderen vielleicht ein Zeichen gebe, mal die eigenen Taten zu überdenken.
Sehr schön. Und wie seid ihr zur Politik dann gekommen und zu den Grünen? Also erstmal zur Politik und dann wie zu uns?
Wie zur Politik? Ich habe mich immer schon für diese Themen interessiert. Natürlich dann auch nach dem eigenen Outing und den eigenen Erfahrungen und alles, die man in der Gesellschaft gemacht hat, eigentlich noch mehr. War eigentlich erst im Aktivismus und habe irgendwann festgestellt, dass der Schlüssel, um noch eine Stufe weiterzukommen oder was irgendwie auch die Kommunikation zumindest mit der Politik ist. Ich habe mich nie als Politikerin gesehen. Das war nie so ganz mein Ziel, aber ich wollte auf jeden Fall diese Brücke zur Politik schlagen. Und deswegen bin ich 2020 dann den Grünen beigetreten und von da aus ging das irgendwie relativ schnell. Ich bin im selben Jahr noch in den Vorstand gegangen und jetzt bin ich hier.
Ja, also bei mir war es tatsächlich ein sehr frühes Interesse generell an Politik, überhaupt was zu machen, also SchülerInnenvertretung über später auch Asta Stupa, da war man sowieso irgendwie immer aktiv und neben der Schule dann auch so auf der Suche, wo gibt es eigentlich etwas, wo man sich engagieren kann. Und das waren bei mir sehr früh auch schon die Grünen, also ich bin jetzt seit bald 17 Jahren mit dabei. Hatte damals den Ortsverband in Lahnstein auch wieder mit reaktiviert. Und da ging es mir ähnlich. Also gerade das war noch eine Zeit, da hatten wir noch sehr wenig Mitglieder gehabt. Also sobald jemand Mitglied geworden ist, konnte man sich gar nicht so schnell umschauen, da hatte man einen Posten gehabt. Also auf einmal gab es auch einen neuen Vorstandsposten, der war Jugendbeauftragter. Damals war ich 16 oder 15, so um die Ecke. Und ja, da war ich auf einmal dann dort im Ortsvorstand mit drin, habe mich dann aber eine Zeit lang zurückgezogen, dann wieder von der Partei, bin zwar Mitglied geblieben, Aber eigentlich wollte ich dann wieder mehr so dieses Aktivistische auf der Straße und deswegen dann erstmal den CSD dann auch vor 15 Jahren auf die Beine gestellt, der dieses Jahr zum 15. Mal stattfinden wird. Und irgendwann kam dann wieder so dieser Punkt, wie es Patti gerade auch so schön gesagt hat, wir müssen halt auch wieder so dieses Aktivistische von der Straße dann auch weitervermitteln und auch weitertragen in die Politik hinein und deswegen dann auch wieder mehr Parteiarbeit nach ein paar Jahren. Und jetzt bin ich wieder hier.
Ja, das freut uns auf jeden Fall alle sehr dolle, dass ihr so hervorragende Arbeit für unseren KV auch macht. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass ihr ExpertInnen auf dem Gebiet irgendwie alles, was mit Queer zu tun hat. Vielleicht stellt ihr euch da einfach mal vor, warum? Woher kommt, warum beschäftigt ihr euch mit dem Thema überhaupt so?
Ja gut, ich glaube, der Hauptgrund ist sehr simpel. Wir sind selber queer. Dementsprechend mehr oder weniger erst da reingerutscht und irgendwann hat man halt gemerkt, okay, das ist mein Gebiet, natürlich irgendwie auch festgestellt, das ist jetzt nicht das Einzige, was mich interessiert in der Politik. Ich möchte gerne auch noch andere Sachen machen. Aber in das Queere rutscht man ja dann automatisch eigentlich rein. Und entweder man sagt dann irgendwann für sich, ich bin am Punkt angekommen, wo ich sein wollte und mehr will ich für die Community von meiner Seite aus nicht machen, was auch legitim ist. Das kann jeder für sich entscheiden. Und dann gibt es noch die Verrückten wie uns, die das immer weiter durchziehen und immer weiter versuchen, für die Community irgendwie da zu sein.
Und jedes Jahr aufs Neue sagen, so, das ist jetzt aber wirklich das letzte Mal. Und dann kommen auf einmal doch wieder neue Aufgaben dazu. Und ja, okay, dieses Jahr noch.
Ja, das ist so eine never-ending story. So ja. Ein bisschen, ja.
Also sehen wir uns nächstes Jahr wieder.
Definitiv.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, dann Patrick, vielleicht erklär uns erstmal, was es mit dem Tag auf sich hat, was überhaupt der Name ist und wie sich der Name entwickelt hat. Interessante Geschichte, finde ich.
Ja, also der Eiderhobbiter, viele kennen das noch mit kürzeren Bezeichnungen. Bis vergangenes Jahr war es ja meistens der Eiderhobbit, so steht es ja immer noch auf den meisten Plakaten auch drauf. Vor einigen Jahren Idaho, also seit 2005 wird dieser Tag begangen, das ist immer der 17. Mai. Das geht zurück auf den 17. Mai 1990. Damals wurde Homosexualität aus der Liste der Krankheiten bei der Weltgesundheitsorganisation gestrichen. Und quasi um daran auch so ein bisschen zu erinnern und gleichzeitig gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu kämpfen, hat man so diesen Tag gewählt vor inzwischen 17 Jahren und seit 2005 entsprechend den Idaho bis inzwischen Eiderhobbiter zu veranstalten und aufzuklären an dem Tag. Also der Name setzt sich zusammen aus ja eben ganz vielen Buchstaben mit dem Eiderhobbiter. Und diese Buchstaben stehen für diverse romantische Orientierungen oder auch Geschlechtsidentitäten. Also wir, die Eiderhobbiter steht für International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia, Transphobia und Aphobia. Und das ist auch wichtig, eins und alles aufzuzählen. Man könnte auch sagen, wir machen einen Tag gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder wir machen einen Tag für Vielfalt. Dann würden aber einzelne Gruppen auch untergehen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass eben diese Sichtbarkeit mit drin ist und der Name, auch wenn es dann vielleicht etwas holpriger wird mit der Zeit, weil immer mehr Buchstaben dazukommen, aber es ist wichtig, trotzdem diese Buchstaben mit dabei zu haben und zu zeigen, hey, wir stehen alle zusammen, wir sind Seite an Seite und kämpfen gemeinsam gegen den Hass, der halt immer noch auf der Straße da ist, teilweise auch in der Politik noch da ist. Und deswegen werden wir auch diesen Tag weiterhin jedes Jahr groß schreiben.
Das freut mich auf jeden Fall. Und ja, du hast ja jetzt schon ein bisschen beschrieben, warum wir diesen Tag auch benötigen. Also wegen der Diskriminierung, die einfach leider immer noch da ist gegen ja leider viele Personengruppen. Was bedeutet der Tag denn für euch persönlich?
Also für uns, ich will jetzt nicht für uns sprechen, nein, für mich bedeutet er eigentlich in erster Linie ist, es ist eine Ermahnung, eine Erinnerung. Wir haben den CSD immer einmal im Jahr, wo zelebriert wird, genauso wie der Frauentag, wo wir einfach unser Sein an sich zelebrieren und feiern. Und Eider Hobbiter ist eigentlich mehr für mich kein Tag zum Feiern, sondern ein Tag, sich zu erinnern und darauf zu besinnen, dass wir selbst im Jahr 2020 noch Hass haben auf der Welt. Hass gegen Menschen, weil sie lieben oder sind, wie sie sind. Was in sich von der reinen Logik eigentlich schon komplett falsch ist und einfach undefinierbar und nicht erklärbar fast. Aber es existiert und ich finde, da sollten wir uns halt auch immer und immer wieder drauf besinnen und uns dran erinnern, dass das existiert, dass wir das nicht vergessen.
Genau, also vor allem so diese Aufklärung so an diesem Tag. Ich glaube, das ist halt auch nochmal wichtig, um möglichst vielen auch den Zugang auch zu, in Anführungszeichen, zur Peergruppe zu geben. Mhm. Also wir haben ja über viele Jahrzehnte ja auch gelernt mit allen Gruppen. Je mehr Kontakt da ist, je mehr zum einen Sichtbarkeit, zum anderen aber auch direkte Kommunikation, direkter Kontakt da ist, desto eher wird Akzeptanz auch gelebt. Und das ist halt nochmal ein Tag, um selber nochmal in Erinnerung zu rufen, ja, wir brauchen diesen Kontakt, wir müssen da auch stärker aufklären, zum einen und zum anderen auch sagen, hey, dein Friseur um die Ecke oder auch die Verkäuferin an der Kasse gehört auch zur Gruppe dazu und du hast ja auch mit denen kein Problem. Umso schneller kommen wir auch wieder zu einer ordentlichen Akzeptanz bei uns in der Gesellschaft.
Das wäre auf jeden Fall sehr schön und da versuchen wir ja auch anzusetzen. Also unser Podcast dient ja auch dem, dass wir quasi ein Bindeglied und sind und dass Leute sich das anhören können und denken, oh, vielleicht geht's mir ja auch so oder ich würde mich gern darüber mehr informieren. Und das wollen wir ja auch an dem Tag machen. Wie verbringt ihr denn den Tag?
Genau, an dem Tag wie in bei jedem Jahr werden wir auch mit dem Stand wieder vertreten sein. Also wir werden auch als Grüne einen Stand haben. Es gibt eine zentrale Veranstaltung an der Universität. Die wird dort vom AStA der Uni organisiert. Das findet von 12 bis 17 Uhr statt, diese zentrale Veranstaltung mit verschiedenen Ständen. Da sind auch weitere NGOs mit dabei, Gruppen, Selbsthilfegruppen, aber auch weitere organisierte Gruppen, die über ihre Arbeit aufklären werden. Es sind auch noch andere Parteien mit dabei, mit dem speziellen Fokus, wie Akzeptanzarbeit weiter gefördert werden soll. Und dann wird es auch einige Reden geben dort auf dem Platz. Das ist jedes Jahr schön, ich kann es immer nur empfehlen, dort mit dabei zu sein. Und wie auch fast in jedem Jahr wird es natürlich dann am Abend noch eine kleine Aftershow-Party geben. Das muss dann an der Stelle auch erwähnt sein. Das gehört irgendwie auch mit dazu. Es ist Teil unserer Demonstrationskultur, eben auch so die Freiheit zu leben und zu feiern, wie wir halt nun mal auch sind.
Ich freue mich auf jeden Fall schon, weil es ist nämlich das erste Mal, dass ich dabei bin.
Ja, finde ich tatsächlich auch. Also ich war zwar, also letztes Jahr, weiß ich gar nicht, ob wir letztes Jahr die Organisation auf der Uni so hatten. Letztes Jahr war, also die Flaggenhissung ist ja auch jedes Jahr am Ratshaus, wo dann der Bürgermeister und unsere Queerbeauftragte dann eine Rede halten und die Regenbogenflagge hissen. Da war ich letztes Jahr dann auch da, aber danach weiß ich gar nicht, gab es letztes Jahr?
Nee, das stimmt. So. Pandemiebedingt sind nicht letztes Jahr die zentralen Veranstaltungen ausgefallen. Es gab dann in Anführungszeichen nur die Fahnenhissung, aber selbst die ist natürlich auch besonders wichtig. Die hatten ja auch jahrelang ja nicht in der Stadt gehabt. Und wir erinnern uns auch noch an die heftigen Gegenwehr, vor allem von der AfD, die sich geweigert hat, diese Fahne am Rathaus hissen lassen zu dürfen. Es ist schön, dass inzwischen darüber etwas leiser geworden ist. Schade, aber auf der anderen Seite, dass gar nicht mehr darüber berichtet wird, wenn die Fahne gehisst wird am Rathaus.
Ja, also es ist wieder in die andere Richtung umgeschwenkt. Also es ist von Hass gegen das Zeichen eigentlich zu
Ignoranz.
Ignoranz umgeschwungen, was leider Gottes auch immer, das ist diese Waage, die es halt immer wieder bei den Sachen dabei ist. Das ist halt mal Ignoranz, mal Hass ist und irgendwie die Mitte sehr, sehr schwierig manchmal zu erreichen ist.
Ja.
Auf jeden Fall. Umso mehr werden wir halt berichten darüber.
Definitiv.
So. Ja, also wer weiß, wen man nicht alles auch damit beeinflusst, ne? Also ich glaube, ich lerne immer auf jeden Fall sehr, sehr viel von euch, deswegen da auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Und wir wollen auch nochmal darüber sprechen, wie ihr in manchen Situationen schon mal Diskriminierung erfahren habt, wenn ihr davon was teilen möchtet.
Also es ist sehr schwierig, in welcher Situation nicht. also es ist, ich bin eine Transfrau, ich habe Migrationshintergrund, habe das Privileg, sag ich mal, dass man mir das nicht direkt unmittelbar ansieht, aber es reicht schon. Also für mich sind ganz, ganz viele Gänge zu ganz herkömmlichen Institutionen eine absolute Herausforderung. Und das ist noch heute so, selbst nachdem ich jetzt schon lange geoutet bin und mein sogenanntes Passing, also dass ich als Frau auch erkannt werde, in der Öffentlichkeit halt auch immer besser wird und nicht mehr so schwierig ist wie ganz am Anfang, da war das natürlich noch schlimmer, es ist trotzdem noch immer eine Riesenherausforderung, Behördengänge zum Arzt gehen oder in Kontakt mit der Polizei kommen. All diese Situationen sind unfassbare Stressfaktoren. Also selbst das Einkaufen im Supermarkt kann zur absoluten Herausforderung werden, wo man eigentlich quasi keinen Tag über psychisch stark geschwächt sein darf. Man muss immer eine sehr, sehr dicke Haut haben, immer sehr viel Selbstvertrauen haben, um vor die Tür zu gehen, weil es sonst wahnsinnig schwierig ist, da draußen das durchzustehen, weil es wird immer mindestens einmal pro Tag eine Situation geben, wo irgendwas passiert, sei es Getuschel oder Gelächter oder dass man ganz offensiv angegriffen wird. Das ist leider Gottes immer noch auch hier im schönen Koblenz, was eigentlich noch mit am umgänglichsten ist, auch hier noch der Fall. Und deswegen sehr, sehr schwierig, das auf eine Situation runterzubrechen.
Ja, krass. Also einmal am Tag ist, glaube ich, unvorstellbar, was das mental mit einem macht, wenn man jeden Tag mit sowas konfrontiert ist und gerade dann auch in Situationen, wo man ja eigentlich auch Schutz erwartet, also bei ÄrztInnen oder bei Behörden. Also das ist ja staatliches Handeln. Da, genau da sollte man ja irgendwie immer den letzten Schutz finden, ne?
Ja.
Genau, also da sind natürlich jetzt schwule Männer etwas privilegierter inzwischen über die Jahrzehnte Arbeit und vor allem auch über die Sichtbarkeit in den Medien, was halt, glaube ich, schon sehr, sehr viel auch damit dazu beigetragen hat, eine größere Akzeptanzarbeit zu haben. Man findet kaum noch eine Sitcom, in der es nicht einen weißen Schwulen gibt, der irgendwie in dieser Freundesklicke mit drin ist. In Horrorfilmen ist es meistens der Erste, der stirbt.
Ansonsten, so wie Frauen.
Genau.
Die Blöden also.
Ja, aber das hat auf jeden Fall schon mit dazu beigetragen, dass es auf jeden Fall besser geworden ist. Also ähnliche Situationen gab es vor vielen Jahren bei uns auch. Ähnlich. Also ich erinnere mich an Situationen, als ich bei der Polizei war und wegen einer Schlägerei jemanden anzeigen wollte und der Polizist damals zu mir gesagt hat, du stehst doch drauf. So, das würde heutzutage nicht mehr passieren. Das war aber vor 15 Jahren noch so. Oder als wir im Stadtrat einen Antrag gestellt haben für mehr queere Sichtbarkeit und das dann auch im Rahmen der Vermarktung der Stadt haben wollten, wie vom Marketing, die ganzen Blättchen etc., weil es dort überall immer nur die traditionelle Familie gab, die überall mit drin war. Alle weiß, niemand mit irgendwie einer sichtbaren anderen Religion, niemand mit einem Inklusionshintergrund und keine queeren Familien. Das war alles da nicht mit drin. Das wollten wir anders haben. Als Reaktion darauf hat der damalige Oberbürgermeister ein Bild von zwei küssenden Ratsmitgliedern, also von einem Kuss auf eine Backe von zwei Ratsmitgliedern hochgehalten und gemeint, so sieht queere Sichtbarkeit aus. Und hat das damit ins Lächerliche gezogen. Und das sind genau die Situationen, die es halt zwar im Vereinzelten noch gibt, aber schon viel, viel weniger geworden sind. Und wir werden gemeinsam weiter dafür kämpfen, dass es auch für alle weiteren Gruppen weniger bis gar nicht mehr wird.
Also ich höre da auch raus, es ist total wichtig, dass man Diskriminierung intersektionell denkt. Also dass man jetzt nicht denkt, okay, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, dass wir die Weiß, also durchs Weißsein sowieso schon privilegiert sind und dann irgendwie wir dürfen jetzt Männer oder Frauen lieben oder das gleiche Geschlecht, aber halt andere Gruppen dürfen Sachen immer noch nicht machen und das ist auch lange noch nicht akzeptiert, wenn das eine Person of Color macht oder so.
Absolut, also gerade wir müssen mit allen Gruppen zusammenstehen. Ich glaube, dadurch sind wir noch mal stärker zum einen und zum anderen es ist, glaube ich, ein guter Gradmesser einer Gesellschaft, wie wir auch mit verschiedenen Gruppen umgehen. Und wenn wir irgendwann diese Gruppen auflösen und sagen, okay, wir sind einfach alle Menschen und nicht mehr in irgendwelchen Kategorien denken müssen, was zurzeit leider noch gemacht werden muss, um auch manche Menschen zu schützen, dann sind wir wirklich einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gegangen.
Ja, deswegen, und deswegen vielleicht auch mal nochmal darauf, auf den Namen zurückzukommen, ist es eben auch so wichtig, dass die einzelnen Gruppen aufgezählt werden, weil es einfach auch, man auch nicht vergessen darf, dass es zum Beispiel auch unter anderem Diskriminierung innerhalb der Community auch gibt. Also es durchaus so ist, dass bestimmte Gruppen innerhalb der Community andere Gruppen ausschließen oder nicht in der Community haben wollen und bestimmte Gruppen dann eben dann auch nochmal verstärkt von allen Seiten angegriffen werden. Und das ist halt deswegen auch umso wichtiger, dass wir alle Gruppierungen aufzählen, um eben so den Zusammenhalt stark zu machen, um zu sagen, wir stehen aber zusammen und wir gehören alle dazu.
Sehr schön. Was sind denn eure Forderungen an die Politik jetzt? Was muss sich noch verändern? Was muss sich konkret irgendwie verändern, um euren Alltag zu erleichtern?
Also es ist immer ganz schwierig, an die Politik eine Forderung zu stellen. Das Wichtige ist, glaube ich, vor allem eine Ehrlichkeit in der Debatte von verschiedenen PolitikerInnen. In 15 Jahren CSD haben wir es immer wieder erlebt, dass Personen auf der Bühne stehen, egal welche Ebene man eingeladen hat. Man hat mal die Bundesebene gehabt, mal die Landesebene, mal die Kommunalebene. Und es sind alle PolitikerInnen, oder die meisten, sagen wir es mal so, die meisten PolitikerInnen sehr gut drin gewesen zu sagen, was sie gerade nicht umsetzen können, weil eine andere Ebene zuständig ist. Anstatt zu sagen, das können wir jetzt gerade umsetzen und das machen wir jetzt auch. Und diese Ehrlichkeit wünsche ich mir, was ja auch in vielen Teilen in den letzten Jahren schon besser geworden ist. Also wir haben ja auch einen Aktionsplan für Vielfalt in Koblenz, der sehr intersektional auch gedacht ist und sehr viele Gruppen mitgenommen hat. Das müsste halt mal weiterentwickelt werden. Wir haben auf Landesebene super viele Bewegungen in den letzten 10 Jahren gehabt, mit wundervollen Ministerinnen an der Stelle, inzwischen auch mit einem Queer-Beauftragten davor, einer Queer-Beauftragten mit Christian Rohleder und jetzt mit David Profit. Also da merkt man, dass auch viel passiert in Rheinland-Pfalz. Da gab es auch Diskussionen in die Gesellschaft hinein, neben der gesetzlichen Ebene. Gab es zum Beispiel Gespräche mit den Kirchen etc. Und jetzt inzwischen auch auf Bundesebene endlich nach 16 Jahren nichts machen, haben wir jetzt eine sehr fortschrittliche Bundesregierung, sodass da jetzt endlich Bewegung reinkommt. Da müssen jetzt aber diesen Versprechungen, die gemacht wurden, auch Taten folgen. Weil wir haben, glaube ich, so das den queersten Koalitionsvertrag. Ich hätte mir das nicht träumen lassen, dass es wirklich so gut sein wird, was da drin alles drinstehen wird. Jetzt müssen wir aber auch schauen, dass auch so umgesetzt wird, was da drin steht.
Was hat dich denn da genau gefreut? Also welche Punkte im Koalitionsvertrag forderst du jetzt besonders ein?
Also besonders, was, glaube ich, auch sehr schnell gehen kann, ist das Abschaffen der Stiefkindadoption. Also bei einem lesbischen Mütterpaar, wenn dort ein Kind geboren wird, dass die zweite Mutter automatisch Mutter wird. Das ist eigentlich relativ schnell machbar. Das ist eine kleine Änderung im BGB. Das sollte auch am schnellsten mit umgesetzt werden. Und dann natürlich die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes und endlich ein Selbstbestimmungsrecht, was dann hoffentlich jetzt auch demnächst mal kommen wird. Es soll ja eigentlich noch in diesem Jahr der erste Referentinnenentwurf kommen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, was da drin stehen wird. Und somit mal die zwei Highlights und neben ganz, ganz vielen weiteren, wie einer ethisch queer, einer queer-feministischen Außenpolitik, wo ich wirklich über Jahrzehnte mich gefreut habe, dass so etwas mal kommen wird oder darauf hingearbeitet habe, dass auch in der Außenpolitik mitgedacht wird. Wir haben in den Botschaften weltweit Beauftragte für verschiedene Themen, jetzt endlich auch für Queer-Themen. Damit, wenn zum Beispiel in Tunesien jemand auf Flucht ist, weil diese Person verfolgt wird aufgrund eines queeren Hintergrunds, kann man jetzt endlich dort auch Schutz suchen.
Oh. Ja. Ja. Also zum einen stimme ich vollkommen zu, es müssen jetzt Taten folgen. Auf Bundesebene ist das definitiv so. Da warten ganz, ganz viele queere Menschen jetzt natürlich auf genau diese Gesetze, weil die jetzt schon seit Jahren in der Schwebe hängen. Wir hatten letztes Jahr den ersten Versuch, das Selbstbestimmungsgesetz in die Tat umzusetzen, der ja leider Gottes wegen dem Rückzieher der SPD kläglich gescheitert ist. Deswegen sind natürlich jetzt innerhalb der Community viele Menschen auch so ein bisschen skeptisch und ein bisschen nervös, weil sie halt sagen, ja, die Versprechung ist da, aber wir wollen jetzt auch sehen, dass es wirklich passiert, weil wir glauben es natürlich erst, wenn wir sehen, dass es passiert ist. Das einmal auf der Bundesebene und auf der kommunalen Ebene haben wir zum Beispiel jetzt auch über die Queerbeauftragte mit Queermittelrhein Gespräche mit dem Bürgermeister auch gestartet. Und für uns wäre es zum Beispiel sehr wichtig, dass unser Verein Workshops anbieten kann für Behörden, weil unserer Meinung nach sind ganz, ganz viele Behörden noch viel zu wenig geschult, wenn es um den Umgang mit Trans, Inter und vor allen Dingen auch mit Nicht-Binär geht. Für viele Menschen ist der Begriff Nicht-Binär immer noch ein riesengroßes Fragezeichen. Viele Menschen verstehen das einfach hinten und vorne nicht und erst recht nicht, wie sie mit so einem Menschen umgehen sollen. Weil sie ja alleine schon bei einem transbinären Menschen wie mir, der einfach nur sagt, ich bin eine Frau und das war's, komplett überfordert sind. Und da ist es jetzt einfach in den letzten Jahren so, dass sich da die Behörden allerdings halt auch sehr sperren. Also sie tun sich wahnsinnig, wahnsinnig schwer damit. Selbst wenn man sagt, wir als Verein bieten es kostenfrei an, wir erklären euch das. Allerdings ist es trotzdem noch für viele dort so, warum sollte ich das machen? Wen interessiert das? Und das ist genau das, was ich am Anfang sagte, dieses füreinander, miteinander denken, das ist einfach in unserer Gesellschaft mittlerweile sehr untergegangen. Weil mich würde es da einfach sehr freuen, wenn dort eben auch mal die Behörden auf einen zukommen würden und würden sagen, hey, wir finden das gut und wir wollen das unterstützen und wir helfen da.
Gerade weil die ja auch den Auftrag dazu haben. Also es gab ja 2018 eigentlich den Beschluss im Stadtrat, dass gerade in der Kubitzer Stadtverwaltung genau diese Fortbildung auch stattfinden sollen. Und vor allem auch verpflichtend für alle neuen Auszubildenden, für Führungskräfte, Fortbildungen etc. Dort sollte das fest mit implementiert sein. Das sind jetzt 4 Jahre her und es ist immer noch nicht passiert.
Ja, richtig. Dementsprechend hoffen wir das Beste, dass es jetzt weitergeht. Und auch für solche Sachen werden wir auf jeden Fall auch beim Eiderhobbiter mit einstehen.
Ja, also ich komme ja aus den Verwaltungen und mich würde das auch freuen. Also ich wäre die Erste, die die Hand hebt und daran teilnimmt, obwohl ich glaube, es ist halt, also ich meine, die Behörden spiegeln halt ja auch unsere Gesellschaft wieder, weil halt eben Personen da arbeiten, die aus unserer Gesellschaft kommen. Also ist ja völlig klar, nur muss man sich ja auch vor Augen führen, dass man halt eben als Person oder als beschäftigte Person einer Behörde ja auch eine besondere Funktion inne hat, weil man ja für den Staat handelt und staatliches Handeln darf ja nie von irgendwelchen Diskriminierungsformen irgendwie beeinflusst werden, obwohl das sicherlich, wie es halt eben in der Gesellschaft ist, ein Problem ist. Ja, ich wollte aber auch nochmal zurückkommen auf das Transsexuellengesetz, weil ihr habt jetzt eben schon gesagt, dass es da Änderungen geben wird. Aber was ist denn überhaupt so problematisch an dem, wie es jetzt besteht?
Das Transsexuellengesetz ist ganz kurz gesagt eigentlich einfach komplett veraltet und in sich eigentlich total abstrus. Das Transsexuellengesetz schreibt vor, wie die das Konzept ist, wenn eine Person ihren sogenannten, also eine sogenannte Vornamens- und Personenstandsänderung durchführen muss. Und der Prozess, der da momentan hintersteckt, aufgrund oder auf Basis dieses Gesetzes, ist so riesig, so umfangreich. Wir könnten eine ganze Podcast-Folge damit füllen, weil es einfach so wahnsinnig kompliziert ist. Und kurz gesagt, es beinhaltet einen Gerichtsprozess. Man muss quasi in einem Prozess das Recht einfordern, seinen Vornamen und sein Geschlecht ändern zu dürfen. Und es geht jetzt hier entgegen vielem, was auch gerade die transfeindlichen Lager immer gerne versuchen wollen, rüberzubringen, gar nicht um die so primär um die medizinischen Eingriffe. Es geht eigentlich in allererster Linie mal darum, dass das Ausweisdokument angepasst wird, was einfach für die meisten Transmenschen den Alltag um ein Vielfaches leichter macht. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin über ein Jahr rumgelaufen mit einem falschen Personalausweis, auf dem der falsche Name stand, das falsche Geschlecht, das falsche Bild und konnte das nicht ändern, weil der Prozess über ein Jahr gedauert hat. Und das, sage ich mal, bei mir als Person, die aus dem Kaufmännischen kommt und dementsprechend juristisch auf einem, ich sag mal, höheren Standes als ein Otto Normalverbraucher, der vielleicht mit dieser Materie noch nie in Berührung gekommen gekommen ist, der das dann aber plötzlich verstehen muss. Der muss das ganze Juristendeutsch verstehen, der muss sich durch etliche Formulare durchwälzen und verstehen, was für Anträge er jetzt wo machen muss. Nichts, abgesehen davon, dass der Prozess natürlich auch Geld kostet. Der Prozess beläuft sich momentan auf 1.500 Euro, die privat zu zahlen sind. Man kann Prozesskostenbeihilfe einfordern, aber bei mir war es zum Beispiel so, dass der Staat gesagt hat, dass sie selbstständig sind, können sie sich das leisten, und ich durfte es in Raten abbezahlen, aber etwas so Einfaches, Simples wie ein Vornamen, dafür 1.500 Euro ist der Wahnsinn. Und diese 1.500 Euro entstehen dadurch, dass man separate Gutachten machen muss mit Psychologen, die innerhalb von 30 Minuten versuchen zu bestimmen, ob man trans genug ist, dass man seinen Namen und sein Geschlecht ändern darf. Und das ist völlig wahnwitzig. Und man sieht auch, dass das System in sich veraltet ist, weil meine beiden Psychologen haben mir ganz offen und ehrlich gesagt, es gibt fast keine Situation mehr, in der dieser Prozess abgelehnt wird, weil es eigentlich nur in der Situation einer schwersten Schizophrenie ein psychologisches Gutachten gibt, wo es Bedenken gibt. Das heißt, wenn eine Stimme mir sagt, dass ich trans bin, dann wird das Ganze nochmal hinterfragt, ist aber auch nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium. Ansonsten gibt es gar keine Situation. Das heißt, diese halbe Stunde, für die ich ja 750 Euro bezahle, ist völlig sinnlos. Das ist völlige Zeitverschwendung und Geldverschwendung, weil der Psychologe wird so oder so sagen, ist in Ordnung. Und ich muss darüber hinaus, und das ist auf persönlicher Ebene für viele halt auch schlimm, mein ganzes Leben. Ich musste für meinen Prozess, musste ich 4 weltfremden Menschen mein gesamtes Leben, mein Sexualleben, alles offenlegen und denen zeigen, wie ich lebe, damit ich meinen Namen ändern darf und bei einer Polizeikontrolle beispielsweise richtig angesprochen werde. Das gilt es zu kippen. Dieses Gesetz muss weg. Das darf so nicht mehr sein. Und deswegen hoffen wir, dass das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz bald in die Tat umgesetzt wird, dass das Ganze vereinfacht.
Ja, vielen Dank für deine Erläuterungen erstmal. Also ich bin noch am Staunen und finde das alles ganz schön krass.
aber das Bundesverfassungsgericht hat ja auch in den letzten Jahren immer wieder Stücke für nicht gültig darin erklärt. Also dieses Gesetz ist jetzt schon eigentlich ein Schweizer Käse. Mhm. Und es ist ein Wunder, dass es noch nicht komplett abgeschafft wurde. Und das hätte es eigentlich schon längst gemacht sein müssen. Deswegen gut, wenn es jetzt endlich mal gemacht wird, komplett abgeschafft und dann das Selbstbestimmungsrecht rein.
Und was für Veränderungen sind da jetzt absehbar? Konkret, was ändert sich dann damit?
Das Transsexuellengesetz wird fallen, das wird nicht mehr existieren und wird ersetzt durch das Selbstbestimmungsgesetz. Und nach diesem Selbstbestimmungsgesetz ist es ein ganz simpler Prozess. Man geht zum Standesamt, beantragt dort eben die Namens- und Geschlechtseintragsänderung und dann hat sich die Sache erledigt. Dann laufen sich die Kosten irgendwo zwischen 50 und 100 Euro, glaube ich. Was jetzt jeder andere auch zahlen würde, der beispielsweise heiratet oder seinen Namen mit einem Künstlernamen oder sonst einem Namen ändern möchte, und ist damit meiner Meinung nach fair. Wobei ich persönlich sagen muss an dieser Stelle, ich finde die Idee, vielleicht sogar das Geschlecht komplett vom Personalausweis zu streichen, auch eigentlich ganz interessant, weil ich mir manchmal denke, warum muss der da eigentlich draufstehen? Mir fällt eigentlich partout keine Situation ein, in der das Geschlecht auf dem Personalausweis in irgendeiner Weise wichtig ist. Ist es eigentlich nicht?
Vor allen Dingen, also das ist ja auch wieder so eine Sache bei nicht-binären Personen zum Beispiel ja auch wieder das problematisch.
Kommt noch dazu,
ne? Also
das kommt noch dazu, genau. Weil der Eintrag, das ist sowieso auch sehr wahnwitzig. Wir haben im Geschäftsalltag ja das MWD, wie es jeder kennt, auch wenn wahrscheinlich immer noch weit über 50% der Bevölkerung nichts mit dem D anfangen können. Wir haben aber tatsächlich eine Gesetzeslage, das noch nicht. Das heißt, der Eintrag nicht binär ist dort immer noch gar nicht vorhanden. Im transsexuellen Gesetz gibt es das nicht. Ich kann Personenstandsänderung machen, zu weiblich oder zu männlich. Aber nicht binär existiert dort immer noch nicht. Das heißt, nicht binäre Menschen können momentan auch gar keinen entsprechenden Eintrag in ihren Personalausweisen machen. Die können irgendwelche Gangswege versuchen, aber all das sind immer nur Notlösungen. Es gibt keinen offiziellen Weg. Das soll auch mit dem Selbstbestimmungsgesetz sich dann ändern.
Also da.
Also es läuft jetzt auch schon seit einigen Jahren in verschiedenen Ländern, weil dieses Problem ist natürlich jetzt kein deutsches Problem und in fast allen Ausweisdokumenten der Welt sind immer die Geschlechter mit drauf. Und jetzt sind die ersten Länder, die zaghaft damit anfangen, mit einem X zu arbeiten. Weil das ja das Hauptargument immer war, wenn wir kein Geschlecht mit draufstehen haben, also selbst wenn es jetzt in Anführungszeichen nur bei nicht-binären Personen wäre, dann können die ja nirgendwo mehr hinreisen. Das verstehen dann die ganzen Behörden dann nicht mehr, wenn die ins andere Land fahren. Jetzt fangen aber andere Länder damit an und jetzt wird es wieder so sein, wie bei vielen anderen Sachen, Deutschland hängt hinterher, aber jetzt kommen wir endlich. Jetzt haben wir auch die Grundlage dafür und jetzt kann es auch geändert werden bei uns.
Jetzt kommen wir, das ist ein schöner Spruch. Ja, ich wollte auch nochmal drüber sprechen, wie es auf Europaebene aussieht, weil in Deutschland finde ich, also ich finde auch jetzt mit dem neuen Koalitionsvertrag, da kam wirklich so frische Luft rein, aber auf Europaebene sieht es da ja in manchen Ländern tatsächlich noch düster aus.
Ja. Es ist wahnsinnig unterschiedlich, finde ich. Es ist also man kann gar nicht sagen, europäische Situation, weil es echt Länder gibt, da hat man das Gefühl, man ist im Mittelalter angekommen und es gibt Länder, die sind viel, viel weit aus fortschrittlicher als wir hier in Deutschland. Also es ist der Wahnsinn, wie unterschiedlich das eigentlich ist.
Absolut, und auch die Bewegung ist ganz unterschiedlich. Also gerade auch bei vielen Ländern, bei denen es auch Stand heute schon schlecht ist, wird es tendenziell eher schlechter. Und bei Ländern, bei denen es jetzt schon besser ist als auch hier in Deutschland, bei denen wird es immer noch besser. Also das driftet immer weiter auseinander. Und deswegen wäre es eigentlich wichtig, dass gerade in der EU wir dort stärker zusammenstehen. Und da erwarte ich eigentlich auch von der europäischen Politik, eben die Menschenrechte, und queere Rechte sind Menschenrechte, da auch höher zu setzen und da das auch als Bedingung zu nehmen für zum Beispiel Zahlungen von EU-Geldern. Wenn ein Land wie Polen homophobe Gesetze verabschiedet, dürfen die kein Geld mehr kriegen von der EU. Genauso bei Ungarn. Und das müsste endlich mal umgesetzt werden. Ich weiß, das ist rechtlich schwierig. Da sind ja auch viele RechtlerInnen seit längerem schon dran zu schauen, wie man etwas machen könnte. Das müsste aber endlich mal passieren. Und wenn ansonsten der Weg weiter beschritten werden möchte von diesen Ländern, nicht menschenrechtskonform zu agieren, dann haben die in meinen Augen auch in der EU nichts verloren.
Ja, also es sind ja Grundpfeiler der EU, ne? Deswegen finde ich auch immer so, es ist eigentlich erschreckend, in welche Richtung sich manche Länder da bewegen. Und das, also ich finde es auch erschreckend, wie wenig dann Widerstand dagegen kommt. Also dass da nicht wirklich gesagt wird, oh, das geht überhaupt nicht, sondern es wird dann irgendwie hingenommen und für ganz, ganz viele Personen ändert sich das Leben zum Schlechten hin, ne?
Genau, also der Widerstand ist zwar natürlich schon auch da, aber der ist leider noch zu wenig. Also auch im EU-Parlament haben wir ja auch wundervolle ParlamentarierInnen wie Jutta Paulus aus Rheinland-Pfalz, die auch immer wieder dabei laut wird, und auch Ska Keller, die auch nicht müde wird, auch auf die Menschenrechtsverletzungen, vor allem in osteuropäischen Ländern, muss man ja leider so sagen, aufmerksam zu machen. Die sind auch immer wieder unterwegs, auch mit Rasmus Andresen, der immer wieder bei den ganzen Prides in Polen, in Ungarn, wenn es mal welche gibt, die dann nicht aufgelöst werden, mit dabei zu sein. Und das ist ja auch das Gute, wenn die da mit dabei sind. Also wenn entsprechend genau Europaabgeordnete mit vor Ort sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Demonstration geschützt wird von der Polizei und nicht von der Polizei niedergeknüppelt wird in diesen Ländern, was leider in den letzten Jahren auch passiert ist.
Traurig. Also ja, wir merken, wir brauchen ganz, ganz starke Grüne in Europa.
Auf jeden Fall.
Also für alle Themen grundsätzlich, aber hier besonders. Habt ihr denn ansonsten noch Anliegen, die sich irgendwie rechtlich oder gesellschaftlich ändern müssen für die queere Community?
Ich finde insgesamt eigentlich in Deutschland noch nicht mal nur bezogen auf die queere Community. Ich finde insgesamt, wir haben in den letzten Jahren so eine Ausrüdynamik entwickelt und so ein diese typische Floskel zu sagen, aber in dem Land ist es viel schlimmer. Und ich weiß es nicht, wie es bei euren Müttern so war, aber wenn ich nach der Schule nach Hause kam mit einer 4 und hat meine Mama gesagt, aber der Klaus, der hat eine 6 gekriegt, was meine Mama nicht interessiert. Und meine Mama hat gesagt, das ist mir doch egal, du hast eine 4. Und ich finde, Deutschland muss das mal lernen, zu sagen, aber in Amerika, aber in den dritten Weltländern oder sonst irgendwas, alles, das ist alles viel schlimmer als hier. Ich antworte bei solchen Sachen manchmal gerne, gerade bei der Homo-Ehe, bei der Ehe für alle, war es so, dass Deutschland mit einer der letzten Länder war, die da mitgemacht hat und es ganz viele dritte Weltländer gab, die vor uns da waren, was für uns als so offen propagierender Industriestaat ja eigentlich ein Schlag ins Gesicht war. Ja, also es ist ja einfach ein Paradebeispiel dafür, dass wir bei manchen Sachen wahnsinnig hinterherhinken. Und ich finde, wir müssen von dieser Dynamik weg. Wir müssen davon weg zu sagen, es ist doch alles gut in Deutschland. Natürlich ist es gut in Deutschland, aber es ist halt auch noch Luft nach oben. Da ist halt auch noch was, was man verändern kann. Das sind noch Sachen, die wir anpassen können. Und ich finde, die sollten wir anpacken und uns nicht immer darauf ausruhen, was wir erreicht haben. Wir sollten zelebrieren, was wir erreicht haben. Das sage ich auch definitiv nicht. Darüber freue ich mich immer. Aber es ist immer auch noch was zu tun, was man verbessern kann.
Absolut. Also genau deswegen gehört dieses Freuen auch immer noch mit dazu. Das sichert es ja auch so ein bisschen, dass wir nicht zurückfallen. Wir sehen es ja eben bei manchen Ländern, auch wenn ich jetzt wieder da bekomme, was Klaus macht. Bei manchen Ländern wird ja wieder Erfolge zurückgedreht. Und deswegen ist es wichtig zu bewahren, was da ist, zu feiern, was da ist, zu verteidigen, was da ist, und gleichzeitig weiter auszubauen. Und da haben wir bei vielen Punkten noch Luft nach oben. Ob das die Gedenkkultur ist, zum Beispiel, was auch mit den verfolgten Männern nach dem Paragraphen 175 passiert ist. Wir haben kaum Dokumente darüber. Darüber wird viel geforscht. Gerade in Rheinland-Pfalz wurde dazu schon frühzeitig geforscht. Die meisten Gerichtsakten wurden aber nach 10 Jahren, das war die Aufbewahrungsfrist, vernichtet.
Willst du vielleicht mal in die Geschichte noch mehr reingehen, dass die HörerInnen mehr Hintergrund haben?
Ja, der Paragraph 175, der hatte Sex unter Männern unter Strafe gestellt. Das ist ein Gesetz, das gab es auch schon zur NS-Zeit, das wurde in der Bundesrepublik weiter fortgeführt, wurde dann komplett abgeschafft, eigentlich erst 1994. Also noch gar nicht so lange her, dass es wirklich komplett abgeschafft wurde. Es gab davor schon einige Zeit, dass nicht danach verfolgt wurde, aber es wurde noch eine sehr lange Zeit verfolgt. Es gibt auch Menschen hier in Koblenz, die mir davon noch berichtet haben. Der Wolfgang Bermtal, den werden viele vielleicht auch noch von den HörerInnen hier kennen, weil er sehr lange Zeit in Koblenz sehr aktivistisch unterwegs war, ist leider vor 2 Jahren verstorben. Auch er hatte immer wieder davon berichtet, wie in dieser Zeit mit schwulen Männern umgegangen ist, wie die von der Polizei aufgegriffen wurden. Und damit waren ja auch ganze Leben dann auch zerstört. Selbst wenn die dann unschuldig gesprochen wurden, allein der Verdacht, zu einem 175er zu gehören, wie es damals gesagt wurde. Das konnte Familien auseinanderreißen. Das konnte ein Kündigungsgrund sein auf den Job, für den Job.
Und das Wahnsinn, aber das ist ja heute in kirchlichen Einrichtungen immer noch so. Genau, ne? Also das ist unfassbar, aber
genau. Und deswegen, da müssen wir auf jeden Fall weiter mit drin forschen. Genauso aber auch bei den Kindesentzug bei lesbischen Müttern. Das war ja auch eine sehr, sehr lange Zeit gängige Praxis, auch in der Bundesrepublik. Da haben wir auch sehr wenig Daten darüber. Und deswegen ist es gut, dass da inzwischen auch stärker geforscht wird. Und da gibt es noch viele weitere Bereiche, in die wir auch reingehen müssten.
Zwangssterilisation bei Transpersonen auch noch bis 2011. Tatsächlich noch, also es ist noch nicht mal lange her, dass es so gang und gäbe war, dass man Zwangssterilisation und Zwangsscheidung, also mit der Personenstandsänderung vom transsexuellen Gesetz, musste man sich scheiden und sterilisieren lassen. Das war Voraussetzung. Da wird ja jetzt auch von der aktuellen Regierung über Entschädigungspläne geredet. Ich bin für mich persönlich privat mal gespannt, ob es auch Entschädigungen geben wird für die Leute, die jetzt die Prozesskosten zahlen mussten. Aber ich glaube, da kann ich noch lange drauf warten. Aber ich denke, für diese Menschen, vor allen Dingen auch in Bezug darauf, dass es erst, das sind erst 11 Jahre. Das sind erst 11 Jahre und das ist manchmal für mich überhaupt nicht greifbar, dass so ein brachiales Gesetz, so ein Eingreifen in das menschliche Leben, so lange in unserem Land noch gang und gäbe war.
Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es ist schon der Wahnsinn. Also ihr zeigt auf, wie viel Bedarf noch ist, darüber zu sprechen und aufzuklären und Veränderungen einzufordern. Und wo ihr auch Veränderungen einfordert, ist bei Queer Mittelrhein. Darüber wollen wir auch nochmal kurz sprechen. Also ihr habt es ja eben schon mal kurz erwähnt, dass ihr da auch aktiv seid. Aber wie seid ihr da überhaupt organisiert?
Wir sind ein eingetragener Verein. Wir sind momentan zuständig eigentlich für einen sehr weiten Bereich. Ich sag mal von Köln, Bonn oben bis runter Trier. Ansonsten gibt es da eigentlich fast gar keine Vereine, die diesen Bereich überhaupt abdecken. Unser Name ist immer so ein bisschen irreführend, weil wir so ein bisschen klingen, als würden wir alles abdecken. Aber eigentlich geht es bei uns vor allen Dingen um trans, inter und nicht-binäre Personen. wir sind in allererster Linie mal eine Beratungsstelle, eine Anlaufstelle für Menschen, die selber betroffen sind oder eben Angehörige, die sich an uns wenden und die unterschiedlichsten Fragen haben. Das können sehr spezifische Fragen sein, weil die schon längst im Thema sind. Das kann aber auch einfach nur der Mensch sein, der sagt, ich merke, irgendwas ist nicht so, wie es sein sollte und Hilfe. Genau, das ist im Endeffekt unsere Aufgabe und wir versuchen eben da in allererster Linie die beratende Tätigkeit zu machen, sind aber natürlich auch politisch sehr aktiv. Wir sind beim CSD immer dabei, wir sind jetzt beim Eider Hobbiter mit dabei, wir führen Gespräche jetzt auch vor allen Dingen verstärkt mit der Queerbeauftragten und versuchen natürlich auch mit den Behörden hier viel zu interagieren. Wir arbeiten viel mit den Schulen hier. Wir haben sehr, sehr viele Schulen, die auf uns zukommen und Hilfe benötigen, wenn eben Trans-Jugendliche, Trans-Kinder in Klassen auftauchen und unsere Schulen immer noch wahnsinnig überfordert sind mit diesen Situationen. Dann treten wir auf den Plan. Momentan betreuen wir bestimmt an die 100 Menschen.
Das Wahnsinn.
Sehr viel.
Und für die Leute, die sich auch engagieren möchten, wie wird man Mitglied? An wen wendet man sich?
Man kann sich unter anderem jetzt an mich wenden. Man kann uns auch eine E-Mail schreiben, wenn man gerne Mitglied werden möchte. Wir sind natürlich immer froh und glücklich über Allies, die uns vor allen Dingen helfen, wenn es um solche Tage geht, wie heute. Weil ich sag mal, gerade Betroffene, bei Betroffenen ist immer so das Problem, dass die sehr oft im Trans-Dasein mit sich selber auch beschäftigt sind und nicht unbedingt immer die Zeit aufbringen können, sich jetzt irgendwie an den Stand zu stellen oder auf einer Demo teilzunehmen, Reden zu halten oder sonst irgendwas. Und ich glaube, da ist bei uns definitiv noch ganz viel Raum für Menschen, die gerne eingeladen sind, uns zu helfen. Ansonsten ist es natürlich in allererster Linie ein Verein für Betroffene und für deren Angehörige. Aber wir sind natürlich auch immer offen für Menschen, die uns helfen, sage ich mal, das Ganze am Leben zu halten. Weil das ist alles, das sagen wir immer wieder, es ist ehrenamtlich, was wir tun, wenn wir uns mit Menschen zusammensetzen und uns deren Probleme anhören und versuchen, da weitestgehend zu helfen, was selbst sehr, sehr in die Substanz gehen kann, gerade wenn es um Transkinder geht. Das ist immer ein sehr, sehr anstrengendes, ermüdendes Thema, was einen selber psychisch dann auch belastet. Und deswegen sind wir immer dankbar für jegliche Art von Hilfe.
Also da nochmal ein kleiner Werbeblock, dass alle Personen, die Kapazitäten und Lust darauf haben, sich gerne melden können. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für heute und ich fand es total lehrreich und ich freue mich, dass ihr hier wart.
Ja, vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank für das Interview.